Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Was ist der Lockerroom Talk? Oh, da muss ich erst. Leute, keine Werbung.
Nee, aber.
Aber brauchen wir, es ist warm, es ist anstrengend alles.
Einfach gut. das ist wirklich gut. Keine Werbung. LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Lockerroom. Ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden bespricht, weil man sonst Angst hat, abgecancelt zu werden, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir schon abgecancelt wurden und dementsprechend das auch ins World Wide Web hinaus posaunen
dürfen. Nein, wir wurden noch nie abgecancelt. Wir sind viel zu politisch korrekt. Weißt du, was mir auf den Nägeln brennt?
Hau raus.
Ob du am Wochenende aufs Herbstfest mitkommst.
du wirst.
Ja.
Also Leute.
Du willst eigentlich. Du kannst aber irgendwie nicht.
Ja, bei mir, ich bin noch hin und her.
Wir verraten die Stadt jetzt nicht, die ist streng geheim.
Nein. Mario will unbedingt, dass ich mit auf ein sogenanntes Volksfest auf ein gehe.
Volksfest, ja.
Wo die Talaun-Spawn-Rate bei 0% liegt. theoretisch kann ich mir das ganz gut vorstellen. Praktisch, ich muss gucken. Ich habe aktuell viel auf dem Schreibtisch, aber ich schaue
mal. Ich auch. Immer. Ja, die Woche war hart. Wir waren in Köln, können wir gleich noch was erzählen. Ja. Wir haben viel erlebt, vor allem in der Deutschen Bahn. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Gestern Abend nach unserer Köln-Reise zum Thema Verrohung der Gesellschaft und jetzt, was wir alles haben. Nein, echt spannend. Wir waren ja, wann war ich zu Hause? 10 oder so?
So war es, ja.
Und ich war echt fertig, weil ich bin 5 aufgestanden. Und
ich 4:45.
Ja,
Low Performer.
Ja, das stimmt. und ich bin nach Hause gekommen und wir wohnen im ersten Stock und unten vor der Haustür waren 3 Dalauns, also wirklich. So wie man sich vor, einer war auch
aus dem Bilderbuch.
Aus dem Bilderbuch. Ich glaube, sie war noch leicht alkoholisiert und einer war auch auf einem E-Scooter. Und die haben sich dann draußen sehr laut unterhalten, sage ich mal. Eher geschrien. Die waren halt alkoholisiert, 18, 19 Jahre alt, halbstark. Ne? Es war halt dann, weiß ich nicht, dann war es irgendwie 10:30 oder so. Ich wollte echt schlafen. So.
Dann hast du sie zusammengeschlagen.
Nee, ich habe dann die Wohnzimmertür auf, wir haben so bodentiefe Fenster, habe dann gesagt, wirklich genau so. Hey Jungs, ne, dann mussten die erstmal gucken, von wo. Und dann ich so, könnt ihr euer Gespräch bitte auf der anderen Straßenseite führen? Wir wollen schlafen. Ganz normal. 2 der Jungs, sorry. Der eine dreht sich um. Und ich kann das jetzt nicht sagen, weil da müssten wir piepen. Beleidigt mich von vorne bis hinten durch. Komplett durch. Und in dem Augenblick, und die dann schon, die zwei, hey nein, lass das, Bruder und so, ne? Lass den Mann in Ruhe. Und der, ja, wirklich, ne? Und ich stehe da oben. Und ich denke mir in dem Augenblick, was machst du? Weil der hat meine Mutter beleidigt, meine Freundin, der alles komplett durch. Ich sag denen das lieb und der, ne, und ich war so kurz, du gehst jetzt runter und schlägst ihn zusammen. Na, ernsthaft, weil die Freunde haben sich schon die haben den schon so zurückgehalten, dem war das unangenehm. Und ich habe dann einfach nur gesagt, du solltest aufpassen, was du sagst, und jetzt verschwinde aus meinen Augen.
So, dann hast du das Fenster zugemacht.
Und nee, und er dann weiter, und die dann nein, und dann sind die auch weg. Und ich war so, ich bin dann nochmal kurz ins Bad und ich war kurz davor, meine Schuhe anzuziehen und den zu suchen.
Das ist auch ein richtiger Wut.
Nein, mich hat das so, weißt du, warum mich das so aufregt? Die Ohnmacht, die ich in dem Augenblick hatte. Weil er hat sich so asozial verhalten, aber er kommt damit durch. Ich kann nichts machen.
Ja, das stimmt.
Das hat mich so aufgeregt, weil gehen wir mal die Szenarien kurz durch. Ich kann die Polizei rufen. Bis dahin sind die 100-mal weg.
Ja gut, aber was soll die Polizei dann machen?
Die sind 100-mal weg. So, die brauchen eine Stunde, ist es lächerlich. Ich kann das machen, wie ich es gemacht habe. Dann lasse ich mich durchbeleidigen. Er kann seinen ganzen Frust rauslassen. So, okay. Und ich kann nichts machen. Die andere Option, und da war ich kurz davor, das ist auch schon häufiger passiert dort, ich gehe runter. Aber in dem Augenblick, die waren ein bisschen älter, ne, die waren schon 19, so 18, 19, 20, die waren zu dritt. Was soll ich machen?
Ja, am besten nichts, so, bringt nichts.
So, ich kann ja nichts machen, weil gegen 3 kann ich nichts machen. Wenn die meinen, loszuschlagen, dann habe ich keine Chance. So, die zweite Option wäre, ich gehe runter mit irgendetwas, was man nicht mithaben sollte, dann eskaliert es vielleicht komplett. Das geht ja auch nicht. Und in dem, und deswegen mache ich es dann natürlich auch. Also klar, geht nicht, ne? Ich gehe jetzt nicht mit dem Küchenmesser runter. So. Auch wenn ich da manchmal das Gefühl habe, so jetzt reicht's. So. Du kannst nichts machen. Und dann quasi gewinnt jemand, der seinen ganzen Scheiß ablässt, weil dir einfach die Hände gebunden sind. Ich wüsste auch keine Option, die mir vielleicht noch nicht in den Sinn kam.
Ja, ich muss sagen, ich verstehe das, aber ja, ich glaube, ich hätte das Fenster nicht mal aufgemacht, sondern ich hätte, also außer es ist jetzt, sei mal, die ganze Nacht durch, aber ich habe da schon so eine gewisse Gleichgültigkeit.
Nee, das ist keine Option für mich, weil es war zu laut.
Ja, klar, aber das ist dann schon...
Ja. Nein, es ist...
Ich glaube, ich bin da schon...
Vielleicht denke ich auch falsch und vielleicht bin ich auch
abgestumpft.
In meinem Ehrgefühl zu sehr gekränkt. Vielleicht kommt da der Türke raus. Aber nein, mich beleidigen, ich habe eine... Da habe ich eine ganz, ganz kurze Zündschnur, wenn mich jemand beleidigt. Also da bin ich auch
sofort... Ja, das kann einen ja immer mal erwischen. So. Das kommt ja auch, glaube ich, auf die Verfassung drauf an. Also ich habe auch mal eine sehr kurze... Das kann einem immer mal passieren. Ja. Aber grundsätzlich, ja...
Du kannst nichts machen gegen so welche. Es geht nicht. Plus, du musst ja davon ausgehen, ich finde das Peinlichste finde ich, wenn ich runter, also in der Vergangenheit, wenn ich nach unten gegangen bin, dann war ich auch bereit, es durchzuziehen, weil sonst ist es ja das Peinlichste. Also das ist ja wirklich das Peinlichste, was dann es davon geht. Lauf. Nein, und dann so, dann ist so die nächste Eskalationsstufe, aber schon zu wissen, ich lasse es nicht komplett eskalieren. Wenn du die Konfrontation suchst, dann muss es ja auch klar sein, okay, jetzt knallt's. Aber bei da, ne.
Bringt nix. Das habe ich hier noch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Vor 2 Wochen, ähnlich, auch wenn es ganz anders ist, haben sie bei uns vom Haus 6 Autos, haben sie, einer war es, den haben sie sogar erwischt in Deppen, 6 Autoscheiben eingeschlagen. Richtig schön.
Ja. Auch eure.
Ja, auch unsere. Ich schlafe tatsächlich sehr gut, also ich habe nichts mitbekommen. Angeblich hat man was gehört nachts, spät abends.
Ja, kommt ja mal drauf an, wo dein Fenster raus
ja,
ist.
Nee, das Fenster war schon da raus, also man hätte es hören können, aber ich habe nichts gehört, aber
okay.
Da, ich meine, in der Stadt sind auch öfter mal, da ist ja immer irgendwie so ein bisschen Geräuschkulisse. Das, ist schon ärgerlich, unverschämt. Ich frage mich schon mal jemand, dass du 6 Autos nicht demolierst, da wirklich bei 6 Autos die Scheibe einschlägst, also sag mal, es ist auf jeden Fall kein Versehen. Das ist schon ja, ärgerlich.
Aber kurz Thema, wir reden ja von einer Verrohung, ne, des Umgangs und der Gesellschaft so ein bisschen, wenn man davon, also man spricht Leute an, man wird komplett durchbeleidigt, es werden einfach Fenster eingeschlagen und ich habe schon so das Gefühl, dass in so Umgang gerade mit Jugendlichen das so Umgangsformen echt schon schwierig sind, teilweise.
Ja, das Alter weiß ich jetzt nicht bei dem, der das gemacht hat. Es ist halt, ja, das Problem ist, ich sage jetzt mal so, wenn du in der Position bist, du hast was zu verlieren und du bist nicht auf einem ganz tiefen Niveau, dann, du hast es ja gerade beschrieben, im Endeffekt kannst du ja nur eine Sache machen, kannst du ja im Endeffekt nur das Spielfeld verlassen, weil du hast ja nichts zu gewinnen.
Das ist nämlich der, ich glaube auch der Mental State, also der Zustand eines Menschen, wie gelassen er gerade ist und so, der ist ja auch prägend dafür, wie er dann im Umgang ist mit anderen. Also ich merke das ja auch, wenn ich gestresst bin unausstehlich. So, wenn ich hier eine gute Phase habe, entspannt, dann bin ich auch entspannter zu anderen Menschen. So. Und da ist mir mal wieder klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir eine Infrastruktur haben, die funktionstüchtig ist. Weil das ist für mich auch so ein, und ich glaube für viele, man hat es ja auch gesehen, während Corona, wo dann viele gestresst waren, ja, weil es ist eine Sonderthematik, das sagen ja viele Gesellschaftswissenschaftler immer noch, da hat sich viel verändert. Und seitdem sind die Umgangsformen auch rauer geworden und Menschen sind gereizter. Ja,
man merkt das auch an sich selbst. Das kann natürlich auch viele andere Faktoren noch haben, aber...
Aber vielleicht, weil es so oft wiederholt wurde, denkt man jetzt wirklich, es ist so und dann ist es
schneller
auch so.
Schneller genervt.
So. Also, ja. Und wie wichtig es ist dann, dass die Dinge, die funktionieren sollten, funktionieren. Weil das ist ja auch im Kleinen bei mir so, wenn dann Dinge, die eigentlich immer klappen, dann plötzlich nicht klappen und ich zusätzlich Arbeit habe, dann das ist für mich das Schlimmste. Dann merke ich, okay, jetzt bin ich auch
unruhig. Mich stressen auch tatsächlich so große Dinge oft gar nicht so, sondern auch wirklich so Kleinigkeiten, so. Wo mir dann komplett der Deckel wegfliegt.
Und wir waren ja gestern in Köln. Wir nehmen jetzt auf am Donnerstag. Heute ist Donnerstag.
29. August.
Und wir hatten uns ja über die Preise der Deutschen Bahn beim letzten Mal, über genau das Ticket so echauffiert. Wir haben jetzt für Köln hin und zurück, was waren das jetzt, 500 Euro, weiß ich nicht, 600 Euro.
Ja, 600, glaube ich so.
Erste Klasse, ja, wir hatten das Thema, warum wir erste Klasse reisen, wegen den Equipment etc. Von den vier nächsten Toiletten bei uns am Waggon waren auf der Hinfahrt drei kaputt und auf der Rückfahrt vier. Vier von vier. Es ging nichts. Du musstest zum Pissen 15 Minuten durch den Zug laufen, wo dann eine Behindertentoilette war, die ich dann auf der Rückfahrt auch benutze. Das würde ich niemals tun. Also das finde ich, das sollte man nicht machen. Aber was soll man machen? Wo ich dann drauf war und wo ich mir dann auch dachte, das führt dann auch zur Verrohung, dass ein normal gesunder Mensch wie ich auf eine Behindertentoilette geht und ich dann schon werde. Aber ich dachte mir dann in dem Augenblick, ne, gut, da bin ich noch gelassen, weil ich kann einhalten. Aber wenn dann da einer ist, stell mal vor, da ist einer, der hat eh schon den Kaffee auf. Ja? Ich warte auf den Tag, wenn von vier Toiletten vier kaputt sind und du zahlst so viel Geld für ein Ticket, der dann einfach davor pisst und sagt, komm, mach weg.
Ja, das sind so Sachen, du hast jetzt noch eine Sache unterschlagen, die Toiletten, ja, aber dann bei der Rückfahrt, wir hatten den ganzen Tag nichts gegessen, Bordbistro, abgesperrt, also man konnte, was ich auch schon nicht verstehe, es waren die Sitze abgesperrt, also warum, also da könnte ich mir ja theoretisch, wenn ich Lust habe, ich habe bezahlt, warum soll ich mich da nicht hinsetzen können? Ich glaube jetzt nicht, dass die Stühle da oder die Eckbänke da akut einsturzgefährdet waren.
Vielleicht war es lebensgefährlich. Vielleicht
wäre es unten durchgekracht, man weiß es nicht. Ja. Also wirklich so alles abgesperrt mit so,
ja, wie sagt man, Absperrband,
so wie auf der Baustelle. Okay. Bistro zu, dann lag da irgendwie so eine Serviette, ich konnte das gar nicht lesen, da stand irgendwie so ein Notverkauf und dann stand da irgendwie so ein Gekritzt, ich konnte es nicht lesen, war alles zu, okay, war vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit, dass da mal einer kommt und macht dann mal eine Stunde auf oder so. Auf jeden Fall, du hast dann irgendwo entdeckt, dass ja,
weil
es
ich doch
pissen was gab.
Musste und weil ich so weit laufen musste bis zur Behindertentoilette.
Pissen, was ist denn das für ein Umgangston?
Ja, das ist die Verrohung.
Das ist die Verrohung, ja.
Und da war der Notverkauf.
Ja, aber auch nur dazu, also was da drauf stand, ich konnte es nicht lesen. Notverkauf und dann irgendwo.
Da stand also, 36 für Waggon 36 drauf.
Und man fragt sich jetzt, warum sind bei der Deutschen Bahn über Nacht alle Toiletten kaputt gegangen? Meine Eltern sind vor zwei Wochen, glaube ich, gefahren. Die haben das selber erzählt, da gingen die Toiletten wohl auch nicht. Also das ist jetzt ein neuer Trend. Weiß jemand, ist jemand unter
ja,
den
ist
Zuhörern
jemand von der Bahn weiß, warum die Toiletten nicht mehr funktionieren?
Schikane. Angeblich kann man, ich habe nur gehört, dass die das nicht abpumpen können oder gesagt, ich weiß es nicht.
Aber alle pumpen gleichzeitig so Zeitschalter?
Ich weiß es nicht.
Hatten also, die so ein Abpump-Abo und die können die Rechnung nicht mehr bedienen?
Es ist, eigentlich will ich es gar nicht wissen.
Ja, naja, wieder aufgeregt über alles. Aber ja, das ist gestern so alles passiert bei uns im Leben.
Es ist einiges los. Weißt du, was auch los ist? Ich habe mir mal angeschaut, wir haben ja schon öfter auch über saudi-arabischen Fußball gesprochen, generell Sport, da geben die ja Vollgas. Die WM ist da in Jahren? Nee, in sechs
32?
Jahren.
Warte mal, geht das überhaupt? 32?
26 ist eine, dann wäre die nächste 30 oder 34. 30 oder 34.
30 oder 34 ist die, ja.
26 ist USA, ja. Oder? Und Kanada?
Ja.
Mexiko auch noch?
Ja, ich glaube schon.
Dann müsste es 30 oder 34 sein. Auf jeden Fall Al-Hilal. Da wechselt jetzt vielleicht Coman hin von Bayern. Ich habe mal geschaut, wer da schon alles spielt. Weil wir reden dann ja immer über ein, zwei, drei Spieler, so die da schon sind. Sind schon viele mehr. Aber jetzt halte ich mal fest, weißt du, wer da alles spielt bei Al-Hilal? Tor Bono, marokkanischer Nationaltorwart. Abwehr, Kalidou Koulibaly, früher Chelsea Neapel, soweit ich weiß, auch ein guter Spieler. Renan Lodi war bei Atletico davor. Joao Cancelo, Bayern vor kurzem noch, Barca, Man City. Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Neymar, Malcolm, Mitrovic und jetzt vielleicht noch Coman. Also diese Mannschaft würde in der Bundesliga... Ja, wenn sie sich zusammenreißen, vielleicht sogar um die Meisterschaft mitspielen, also ja. Safe Top 4, würde ich sagen. Top 4, Top 5, Champions League auf jeden Fall. Ja. Das ist schon Wahnsinn, also, weil da wird so getan, so, ja, die holen da mal so ein, zwei Stars, so, die gar keine Lust mehr haben. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es gab ja immer mal wieder, ich sag mal, Angriffe auf den europäischen Fußball. Es gab mal eine Zeit lang, da haben die Chinesen, das war nur ganz kurz.
Ja, aber das war schon, glaube ich, so ein bisschen dünner, oder? Da waren auch so ein paar durchgeknallte wie Anelka und so damals, aber...
Du hattest die Russen mal mit Anshi Matschkala.
Ja, stimmt. Aber auf dem Niveau waren die nie ansatzweise.
Nee, die Araber meinen es ernst. Ich meine, wir müssen das mal ganz nüchtern betrachten. Der Kampfsport ist schon in arabischer Hand mittlerweile. Also der Boxsport, die großen Events finden in Riyadh statt.
Golf machen
die immer
auch
mehr.
Schon länger an, ja.
Formel 1 auch schon lange. MMA, immer mehr Events der UFC sind auch in den Emiraten. Warum nicht der Fußball? Die sind fußballverrückt dort. Die WM, übrigens Leute, wer sich dann in 8 Jahren darüber aufregt und wieder Regenbogenflaggen tragen möchte und den Spielern das vermiesen möchte.
Der könnte sich jetzt schon aufregen.
Die Spieler, die da jetzt spielen werden, die spielen jetzt gerade in der E-Jugend. Die können da nichts für.
Und man hat jetzt aber auch 8 Jahre Zeit, sich aufzuregen, um sich dann nicht mehr aufzuregen.
Und die ARD und ZDF haben auch 8 Jahre Zeit, die WM dort nicht zu übertragen. Aber egal, lassen wir das. die sind fest entschlossen. Und gut, die brauchen halt einen Dominostein, meinen Spieler im Top-Alter von den Top-10-Spielern, der rübergeht. Dann könnte das schon so eine Eigendynamik übernehmen.
Ja, das ist Wahnsinn. Also wie weit die schon sind, und ich habe jetzt nicht alle Vereine durchgeguckt, ich glaube, es gibt schon viele, die haben da vielleicht 1, 2, aber das ist schon...
Naja, Benzema ist als Ballon d'Or-Sieger hingegangen.
Heftig, ja.
Darf man nicht vergessen. Kanté war bei der EM immer noch einer der besten Spieler. Da sind schon
Ronaldo
ein paar
spielt bei Al, wie heißt denn
Al-Nassr.
Al-Nassr, nicht Al-Ittihad. Gibt's auch noch, oder?
Al-Ittihad ist Kanté, Benzema, Al-Hilal sind die anderen und Al-Nassr ist Ronaldo, Mané.
Ich bin da, ich gucke das auch nicht, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd, aber.
Ein Freund ist Allahu Akbar.
Ja. Das, was wollte ich jetzt sagen, da, die Fans und so, also mich interessiert das, mich interessiert es ehrlich gesagt wirklich nicht.
Aber, nee, mich auch noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Beste Filmszenen. Du bist ja so ein Filmkenner. Ich wurde diese Woche gefragt, meine Lieblingsfilmszene. Gar nicht so einfach. Für ein Event, auf dem ich bei Bilder gehe, das findet im Kino statt, deswegen soll da irgendwie, glaube ich, dann jeder so eingeführt werden mit Lieblingsfilm beziehungsweise Lieblingsfilmszene. Gar nicht so einfach. Aber mir sind dann doch relativ schnell 2, 3 angefallen. Hast du eine Lieblingsfilmszene, außer von Julia Leischik jede Zusammenführung?
Nein, habe ich. Da weine ich jedes Mal. Man of Honor mit Goodwin Jr. und Robert De Niro. Kennst du den?
Ja, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Ich weiß so ungefähr, worum es ist. Das ist halt so ein Militärfilm.
Das ist ein schwarzer Navy SEAL, der will das unbedingt machen. Und damals in Amerika waren dunkelhäutige Navy SEALs nicht mal Mangelware, die gab es nicht. Er war der Erste, der das unbedingt machen wollte. Und dann wird die Geschichte erzählt, Robert De Niro ist der Ausbilder. Und die nennen ihn alle Cookie. Und der wird halt die ganze Zeit schikaniert, bla bla bla, aber er zieht durch, bla bla, ne? Und der Robert De Niro, der schikaniert den auch so, ne? Bla bla bla. Er schafft's dann aber, so wird dann der krasseste da, so Kampftaucher, und dann bei einem Unfall verliert er sein Unterbein. So, und dann kriegt er eine Prothese. Und man darf halt mit einer Prothese nicht mehr den Job ausführen, aber er will das unbedingt und klagt und kämpft sich zurück, ne, aus dem Krankenbett, so. Und dann gibt es diese Szene, das ist die letzte Szene, die sind im Gerichtssaal, so, und weil er das einklagt, und dann ist da ein ganz neuer Anzug, und die waren damals ja super schwer, so mit Messing und so, und die Regel besagt, ein Kampftaucher muss 12 Schritte darin gehen können, erst dann ist er tauglich. Und jeder sagt, okay, diese Prothese, die bricht bei dem Gewicht, und er trainiert dann aber mit Gewichtsverlagerung und so, und dann zieht er den im Gerichtssaal an, und plötzlich kommt Robert De Niro, weil jetzt liebt er ihn, das ist so sein Ziehsohn, steht auf, stellt sich 12 Schritte von ihm weg, und er läuft los und er beleidigt ihn halt so motivierend durch. So, und er läuft die 12 Schritte, hat es geschafft. Gänsehaut. Das ist meine Lieblingsfilmszene.
Ja, das ist stark. Ich habe den Film, ja, komm, vielleicht habe ich ihn schon mal, also ich kenne ihn auf jeden Fall, ich kenne auch die Vorschau dazu, vielleicht habe ich ihn schon mal, ich weiß nicht, aber nee, so in den letzten 10 Jahren habe ich ihn sicher nicht gesehen. Ja, mir ist spontan Fight Club eingefallen, die letzte Szene, die ist schon, ja, das ist schon eine sehr legendäre Szene, als sie da stehen und, kennst du Fight Club?
Nie geguckt.
Ja, die meisten werden es kennen, wenn dann alles einstürzt, mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Und tatsächlich, ja, aber 7 kennst du auch nicht, das Finale von 7? 7 musst du mal gucken, das ist der beste, ja, ist es ein Krimi, ist es ein Thriller, ist es fast schon Horror, weil das Ende wirklich brutal ist. 7 ist schon ein verdammt guter Film. Und die üblichen Verdächtigen. Das ist auch, die Schlussszene ist mit Kevin Spacey. Wahnsinn. Wahnsinn.
Wenn ich mal Zeit habe, am Wochenende, während du auf dem Dorffest bist.
Auf dem Dorf, das ist eine Kleinstadt. Ja, unser Bahnerlebnis, das ist schon beeindruckend. Ich habe auch zufälligerweise, als hätten sie es für uns gemacht, bei Steingart am Donnerstagmorgen war Klaus Weselski und der hat sich auch sowas von ausgelassen über die Bahn, meinte hier, dass da, er meint, dass da kein Geld investiert wurde, sei ein absolutes Märchen, also meinte, da wurde einfach verdammt viel Geld versenkt. Er hat es eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht, also dass der Bahnvorstand da schön dick abkassiert und jetzt, was dafür geboten wird, er meint, ist absolute Frechheit. Ja, man fragt sich schon, was da alles schiefgelaufen ist in den letzten 20, 30 Jahren bei der Bahn. Das ist schon echt beeindruckend. Also ich muss sagen, ich kann es auch nicht genau sagen. Ich kenne mich damit viel zu wenig aus. Es wäre, glaube ich, spannend, mal mit jemandem zu sprechen, wirklich mal mit so einem Insider. Suchst du was?
Ja.
Googlest du, was stimmt nicht bei der Deutschen Bahn?
Ja, hab die Antwort gefunden. das sollten wir echt mal machen, weil jeder spricht über die Bahn, aber kaum einer spricht mit der Bahn. Vielleicht ist da, oder so ein
ja, oder zumindest jemand, der sich auskennt, also so der ein, halt,
so ein Ex, so ein Aussteiger, wie so ein Ex-Nazi, aus der
Bahnsekte.
So ein Ex-DBler. Den sollte man vielleicht mal, egal. Du hattest mir noch gesagt, hier, weil ich es gerade sehe, den Deadlift-ETF. Und dann möchte ich über das Thema sprechen, was ich eigentlich mitgebracht habe.
Der Deadlift-ETF, ja. Ich habe jetzt mal, war nicht schwer, das zu recherchieren, was da drin ist. Und zwar die Verteilung hier gleichmäßig, also Meta, Amazon, Goldman Sachs, Uber, Microsoft, Apple, BlackRock, Nvidia. Gar keine so außergewöhnliche Kombination. Gut, sind natürlich krasse Performer drin, wie Amazon, wie Meta, Microsoft, Apple, Nvidia, dann sehe ich schon, dass der Markt ja schon
also
mal outperformt.
Vor allen Dingen, die Frage ist ja, wie gut weiß er, welche CEOs wirklich wie Sport machen. Ja. Bei Mark Zuckerberg weiß man jetzt, dass er krass geworden ist. Jeff Bezos eh Maschine geworden. Bei den anderen wüsste ich jetzt gar nicht.
Ja, es ist eh schon so.
Also
Jensen Huang ist Tischtennisspieler. Ja, gut.
Okay.
Tim Cook ist Golfer. Und David Solomon von Goldman Sachs, gut, da weiß man, dass er begeistert Squash spielt. Ja, gut.
Das aber Golf ist jetzt kein Sport.
Ja.
Ja, das ist ja jetzt.
Nur weil du ihn nicht kannst.
Ja, das ist ja nee, jetzt kein anspruchsvoller. Also, du nennst einen ETF Deadlifts ETF und dann ist da ein Golf, dann ist da ein Golfspieler dabei.
Ich glaube so, also wenn du, ich weiß nicht, wie gut Tim Cook Golf spielt, aber ich glaube, wenn du Profigolfer, glaube ich, musst du schon ganz schön fit sein, aber zumindest relativ fit. Aber ja, wenn man jetzt so ambitionierter Hobbygolfer ist, ist man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, topfit. Das stimmt natürlich. Ja, Elon Musk soll ja auch zumindest früher mal so Kampfsport gemacht haben. Der Ex-Starbucks-Chef, Martial Arts auch angeblich, der ist da auch nicht dabei. Also da sind auch einige auf der Liste, was auch lustig ist, dass dann zum Beispiel der Airbnb-Chef dann, das war auch so ein bisschen humoristisch, dass die kommentiert haben, unter anderem war er dabei. Und der Coinbase-CEO Brian Armstrong so nach dem Motto, ja, hey, warum sind wir da nicht dabei? Wir haben auch schon mal hier machen's oder haben schon mal gemacht. Also da fehlt wohl einiges.
Ja, man sollte mal so einen Fitness-Test des CEOs machen.
Also ich glaube eher, das ist so der Klassiker, dass man erst guckt, wer performt gut und dann quasi aussortiert und schaut, oh, da ist eine Gemeinsamkeit. So ein bisschen kennst du den texanischen Scharfschützen? Da nee. Muss ich ja glatt nochmal Werbung für mein Buch machen. Gratis, Leute. 50 Denkfehler, die dich arm machen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, der texanische Scharfschütze, das könnte hier wirklich so der Klassiker sein. Ballerst auf eine Scheune und malst dann das Ziel danach rum und sagst so, oh, schau, habe ich alles getroffen. Ja. Das ist eigentlich so der Klassiker, wie ja auch so Aktienstrategien gerne mal gemacht werden. Ich nehme mir die 100 besten Performer und dann bleiben halt am Ende 10 übrig, die irgendeine Gemeinsamkeit haben. Zum Beispiel, dass der CEO sportlich ist. Könnte auch mal sagen, dass er blond ist, dass er, weiß ich nicht, dass er gerne jeden Tag Nudeln isst. Pasta ETF.
Mittelfinger länger als Zeigefinger.
Ja. Also.
Ja, stimmt schon.
Das ist, wir könnten mal so eine Spaßreihe machen, so einfach bauen so ETFs aus, so Themen-ETFs aus absolutem Schwachsinn.
Blauäugige CEOs.
Genau, die Golf spielen. Und BMI über 35.
Zum Beispiel. Übrigens, jetzt, das habe ich jetzt auf hier Thema letzte Woche radikalisiert. Die Amis haben jetzt Ricarda Lang irgendwie entdeckt.
Ernsthaft?
Ja, da waren jetzt einige Kommentare auf Twitter von Amis.
Hinsichtlich was?
Na, der eine hat geschrieben, jemand, der übergewichtig ist, sollte, jemand, der stark übergewichtig ist, so war seine Argumentation, die wir ja auch mal so aufgestellt hatten, ob der
du,
der, ob der die beste Wahl ist, hochrangige Positionen zu bekleiden, um wichtige Entscheidungen zu treffen, weil ja diese das starke Übergewicht dafür spricht, dass er sich nicht kontrollieren kann.
Aber er kann ja trotzdem sehr intelligent sein.
Ja, aber hat er die Disziplin?
So, das ist die Frage, klar.
So, und wenn er so intelligent ist, warum lebt er so ungesund?
Nee, das ist auf jeden Fall zumindest mal eine berechtigte Frage. Das ist
völlig unabhängig vom Personal, über das wir sprechen. Aber ich bin auch ein Befürworter dieser Theorie. Ich glaube, für mich hat das auch viel mit Selbstrespekt zu tun. Aber egal.
Ja, und Disziplin ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht gerade unwichtig ist im Leben, sagen wir mal.
Deshalb nochmal, Leute, jeder kann essen, was er möchte, alles gut. Aber wenn man wirklich ganz, ganz wichtige Positionen, wo man Verantwortung, das ist jetzt der Punkt, wo man Verantwortung übernimmt für andere, finde ich, muss es gewährleistet sein, dass ich erstmal Verantwortung für mich selber übernehmen kann. Und wenn ich einen BMI habe, der gesundheitlich, wissenschaftlich belegt, ungesund ist, dann übernehme ich keine Verantwortung für mein eigenes Handeln. Wie soll ich dann Verantwortung für andere übernehmen? So stehe ich zu dem Thema.
So. Über was wolltest du jetzt eigentlich sprechen?
Ja, ich finde, wir hatten eine historische Woche für die Meinungsfreiheit. Und ich habe so das Gefühl, dass das viele in dieser Kombination gar nicht verstehen, was diese Woche passiert ist. Zwei große Ereignisse. Zum einen wurde Pavel Durov, der Gründer von Telegram, der, man sagt, der russische Mark Zuckerberg, so wird er häufig bezeichnet, wurde in Frankreich verhaftet, ist mittlerweile auf Kaution frei. Er wurde verhaftet, irgendwie Beihilfe zu Kinderpornografie und sonst was. Es geht da um seine Plattform, weil er keine Informationen teilt mit den Behörden. Ist in Polizeigewahrsam gekommen, Untersuchungshaft, ist jetzt auf Kaution frei, darf Frankreich aber nicht verlassen. So. Und wenig später, jetzt ganz kurz, hat Mark Zuckerberg einen offenen Brief geschrieben, in dem er gesagt hat, also der Brief kommt von Mark Zuckerberg selber. Das ist jetzt kein Verschwörungstheoretiker, der den für Mark Zuckerberg geschrieben hat.
Ich habe sogar hier noch das Originalzitat gleich.
Sehr gut. Der offenbart hat, dass die Biden-Harris-Regierung in Zeiten von Covid monatelang Facebook unter Druck gesetzt haben, bestimmte Inhalte über Covid-19 zu zensieren, runterzunehmen oder die Reichweite einzuschränken, darunter auch Humor und Satire. Und er geht noch weiter und sagt, in dieser Hunter-Biden-Affäre, wo es um den Laptop ging, auch stark Druck gemacht, sodass Facebook, und er sagt in Nachbetrachtung, sowohl bei Covid als auch bei der Sache ein Fehler, dass sie quasi eingeknickt sind, hat die Regierung gesagt, nach dem Artikel in der New York Post, war es glaube ich, den Artikel, die Reichweite zu reduzieren und die alles, was darauf Bezug nimmt, zu löschen, weil es könnte ja von russischen Trollen gestreut worden sein. Und erstmal den Faktencheck abzuwarten, dann kam der Faktencheck, es kam raus, es war wirklich sein Laptop und dann wurde es auch wieder freigeschaltet, aber in der Zwischenzeit wurde halt auf Facebook zensiert. Das hat er jetzt öffentlich gemacht, Mark Zuckerberg.
Das ist schon Hammer, ja.
Und hat gesagt, dass er sich komplett raushalten möchte. Er möchte unpolitisch sein. Er möchte sich nicht einmischen in den Wahlkampf. Was natürlich spannend ist, weil im letzten Wahlkampf, er galt ja auch immer als sehr nah den Demokraten, also der Demokratischen Partei. Und die sogenannten Zuckerbucks waren da ja allgegenwärtig, da sind auch viele Gelder geflossen an politische Organisationen in der Vergangenheit. Das möchte er nicht mehr tun. Und ja, wie siehst du das? Also was glaubst du, weil mein erster Gedanke war, wenn ein Mark Zuckerberg so ein öffentliches Statement raushaut, dann weiß er ja, was er damit anrichtet.
Ja, das ist schon ein klares Zeichen. Also es wirkt schon so, als fühle er sich berufen, das öffentlich zu machen. Nicht einfach nur, oh, ich würde jetzt da jemandem was reinwürgen, sondern es hat schon so gewirkt. Er hat ja auch gesagt, sie bedauern das, dass sie das dann gemacht haben. Also das ist ja auch nochmal ein ganz klarer Zusatz, dass er das ja ganz klar falsch findet, gerade auch in der Nachbetrachtung. Also Ich zitiere nochmal, im Jahr 2021 haben hochrangige Beamte der Biden-Administration, darunter das Weiße Haus, unsere Teams monatelang wiederholt unter Druck gesetzt, bestimmte Covid-19-Inhalte, darunter Humor und Satire, zu zensieren. Das hat er so geschrieben. Also das ist schon ein starkes Stück. Und ich finde diese ganze Debatte schwierig. Also es ist natürlich auf der einen Seite auch amüsant, wenn er sagt, er hält sich komplett raus, weil ich meine, er bietet die Plattform, auf der, oder nicht nur die Plattform, es gibt ja auch noch WhatsApp, wo natürlich sehr viele Sachen sozusagen intern verschickt werden und natürlich auch Instagram. Also er bietet mehrere Plattformen, wo sehr, sehr viel passiert. Er ist da natürlich schon in einer gewissen Verantwortung und das ist natürlich das große Problem. Also irgendwie finde ich schon, dass man eine Verantwortung hat für diese Plattform. Auf der anderen Seite hat er auch die Verantwortung, sich natürlich so gut wie es möglich ist, sich rauszuhalten. Denn seine Aufgabe ist ja nicht zu sagen, okay, das ist richtig und das ist falsch. Aber ich habe heute ein gutes Beispiel gesehen. Ich glaube, das war auf TikTok. Da war einfach einer, der ist quasi mit so einer Axt durch einen Flughafen gelaufen und dann stand da Mann am eskaliert am Flughafen Düsseldorf. Und es war einfach ein offensichtlich falsch, weil wenn man hinten auf die Schilder geschaut hat, die waren in Spanisch geschrieben. Also man muss sich halt die Frage stellen, ob sowas dann, man muss sich nicht die Frage stellen, es ist völlig klar, dass sowas nicht auf eine Plattform gehört, weil das ist keine Meinung, das ist einfach Bullshit. Also wenn etwas nachweislich Schwachsinn ist, wie zum Beispiel sowas, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob das nicht einfach weg sollte. Es ist halt super schwierig, sowas zu automatisieren. Weil ich hatte es neulich erst wieder, das ist halt schon amüsant, ein Reel, da warst du sogar auch zu sehen, völlig harmlos, was wir gemacht haben, wurde von Instagram runtergestuft. Da kommt dann die Meldung, hier, dieses Reel wird herabgestuft im Feed, also wird weniger Usern angezeigt, wird quasi in gewisser Weise zensiert, wenn man es mal so sagen kann, weil es gegen die Richtlinien verstößt. Was ist das denn jetzt? Ich meine, es kann natürlich immer irgendein Depp melden oder können sogar mehrere Deppen melden, wenn ihnen halt irgendwas nicht passt. Aber ich habe es mir angeschaut und gedacht, okay, auch im Text nichts, also gar nichts. Und dann habe ich halt quasi hier Einspruch einlegen und dann kam auch, ja, sorry, ist wieder normal, alles okay. Also da sieht man, ja, keine Ahnung, da siehst du halt, dass diese, wenn etwas automatisiert ist, dass das halt hinten und vorne nicht funktioniert. Natürlich kann das auch nicht händisch alles verlesen werden, das ist ja klar. Ich meine, da bräuchte Herr Zuckerberg, weiß ich nicht, 100 Millionen Mitarbeiter, die jeden Tag alles hier kontrollieren, das geht natürlich nicht. Aber es ist natürlich schon auch gefährlich, wenn einfach absoluter, und das hat jetzt nichts mit meinen, also absoluter Bullshit und Lügen haben natürlich nichts, die nachweislich Lügen sind. Es ist halt eine super schwierige Baustelle. Aber dass man irgendwelche Sachen zensiert, das ist natürlich eine ganz falsche Baustelle. Ja. Also das geht, gerade Satire, Memes, also ganz ehrlich, geht nicht.
Lass uns gleich darüber sprechen, ob der Messerhersteller dafür verantwortlich gemacht werden kann, wenn Menschen nicht die Messer dafür nutzen, nicht Tomaten zu schneiden, sondern in Menschen reinzustechen.
Natürlich nicht.
So. Das ist ja auch eine Argumentation von zum Beispiel Durov. Ne? Also ob er das so gesagt hat, weiß ich nicht, aber zum Thema Verantwortung etc. Was ich bei, um den Bogen dann wieder zu Durov zu spannen, weil das sind jetzt zwei der wichtigsten Medien-Kommunikationsmenschen der Welt. Zuckerberg, würde ich sogar sagen, ist der wichtigste.
Ja.
Dann kommt wahrscheinlich Elon Musk. Aber der Durov kommt nicht weit dahinter.
Gut, Musk hat halt selber noch eine große Reichweite, so. Deswegen ja, würde ich ihn auch auf jeden Fall davor setzen.
So, und halt mit X. Aber Durov, das ist, Telegram ist groß. Wir nutzen Telegram auch für Beating Beta.
Ja.
Für unser Daily Briefing.
Telegram ist sehr wichtig.
Übrigens, wir können es nur empfehlen. Durov, und ich habe mir den Spaß gemacht, und das kann ich jedem von euch empfehlen. Auf Google gibt es die Funktion, dass ihr die Artikel, die Newsartikel sortieren könnt nach Datum und ihr könnt auch Zeiträume angeben. Und ich habe das mal bei Durov gemacht, so.
Ist ein Fuchs.
Ja, so von 2016 bis 2020. Mal so, ne? Vor Kriegsbeginn. Ja, und das ist relativ spannend, was dort steht, weil Durov wird in diesen Artikeln in deutschen Medien nicht wie ein Held, aber wie, teilweise schon dargestellt, der sich gegen das russische Regime auflehnt. Und das hat er gemacht. Durov lebt im Exil. Der hat die französische Staatsbürgerschaft, und noch andere Staatsbürgerschaften. Der ist aus Russland raus, weil damals, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, hat die russische Regierung ihm gesagt, hör mal, teil mal bitte mit uns deine Informationen und deine Daten, die du hast. Da ging es um die ganzen Nawalny-Proteste in Russland. Und Durov hat gesagt, nein, ich bin verpflichtet meinen Nutzern gegenüber und auf meiner Plattform wird nichts geteilt. Es werden keine Daten mit Behörden geteilt. Und er hat es nicht getan. Und er wurde dafür natürlich gefeiert von unseren Medien. Und als der, der sich gegen Putin stellt und der Erzfeind der russischen Regierung und sonst was. So, dieser Mann wurde jetzt in Frankreich festgenommen aus eben diesen Gründen. Er teilt seine Daten nicht. Bei Dingen wie, in der Anklage steht halt Kinderpornografie und sonst was, aber wenn man sich das mal anschaut, viele russische Militärs nutzen Telegram und auch viele, sagt man, der Hamas-Kämpfer. So, jetzt ist natürlich, wurde der Tisch umgedreht, es ist immer noch dieselbe Sache, ja, nur jetzt passt es uns nicht mehr im Westen, dass er die Sachen nicht rausrückt. Damals hat es uns super gepasst, dass er die Sachen nicht Putin gegeben hat. Jetzt wollen wir die Daten, der gibt die uns aber auch nicht, weil er sagt, ich bin konsequent. Ich bin konsequent und konsistent in meiner Haltung. Ich teile keine Daten. So, jetzt wurde er nicht in Russland verhaftet, er wurde im Westen verhaftet, in Frankreich. Zuckerberg geht paar Tage später raus und sagt, nicht der böse Putin, nicht auch nicht der böse Trump, nein, Biden, die haben mich unter Druck gesetzt. Und das finde ich schon heftig. Und das ist auch mal so der Realitätscheck, glaube ich, für viele, zu sehen, Leute, wir sind, so hart wie das ist, wir sind nicht die moralische Krönung.
Ja, nicht nur wir, sondern man muss ja auch sehen, gewisse Parteien, und deswegen ist das Staatskritische immer wichtig, denn Missbrauch kann ja immer stattfinden, denn es gibt ja Leute, die sind vielleicht von Grund auf böse und die wissen auch, dass sie böse sind, aber es gibt auch Leute, die denken, sie sind sehr gut und meinen dann auch, sie müssen Sachen zensieren und sowas kann natürlich immer gehörig schiefgehen und zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen dürfen es nicht, die Guten dürfen es schon, also wir sprechen jetzt nicht über Verbrechensbekämpfung oder sowas, das ist jetzt für mich nochmal eine andere Baustelle, aber einfach zu sagen, ja okay, das passt uns jetzt nicht. Wir haben ja das Thema bei uns, können wir auch drüber sprechen, ist ja nicht nur in den USA so, bei uns ist es ja wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Hier mit Kubicki hat das ja auch alles öffentlich gemacht, hier mit Lauterbach und den RKI-Files. Also da waren ja auch gewisse Dinge politisch nicht erwünscht. Also das ist ja im Endeffekt, dasselbe auf einer anderen Plattform, wenn man so will, dass man halt sagt, ja okay, das passt uns jetzt nicht, das muss weg. Das ist natürlich schon absurd und ja, macht einem schon auch Angst, weil man natürlich sich fragt, okay, was wird noch alles hingebogen, was wird noch alles weggebogen, wie auch immer. Das ist natürlich schon ja nicht so schön. Und diese naive Staatsgläubigkeit, zu sagen, ja, das sind die Guten, dann dürfen die alles. Ja, weiß ich nicht, ob die alles dürfen sollten. Das sollte, wie du es ja schon beschrieben hast, keiner. Und es ist dann gut, dass es gibt eben Regeln und die gelten dann für alle. Ich kann ja nicht sagen, okay, die finde ich gut, die dürfen das und die finde ich nicht gut, die dürfen das nicht. Es geht halt nicht.
Und jetzt kommen wir
nämlich. Ist ja kein Rechtsstaat mehr.
Punkt. Guter Punkt. Weil jetzt ist ein ganz wichtiges Element, was mir aufgefallen ist, wo ich eine Art Muster erkenne. Der Telegram-Gründer Durov ist in dem Sinne für mich echt inspirierend, weil er unabhängig vom politischen Couleur zu seiner Haltung steht und er dementsprechend alle gleich behandelt. Er sagt, ich gebe keine Infos raus. Ob jetzt Putin kommt oder ob Macron kommt, der übrigens sehr freudiger Nutzer von Telegram ist. Politico hat jetzt noch rausgefunden, der Artikel ist von heute, dass er, das konnte man sehen, noch vor kurzem online war. Und es gab auch einen alten Artikel von der Zeit, glaube ich, aus dem Jahr 2018, dass Macron und sein Team Riesenfans von Telegram sind und das nutzen. Ist auch eine schöne beiläufige Story davon. Er sagt, es ist egal, ich teile das nie. Und das ist ja wahre und echte Moral. Und was ich häufig erlebe bei uns, bei unseren politischen Akteuren in den Medienlandschaft, die das für sich beanspruchen, ebenfalls eine moralische Instanz zu sein, ist genau das Gegenteil. Das Gefährliche ist, man sieht nicht sofort, dass es das genaue Gegenteil ist, nur wenn man 3-4 Schritte mal kurz weiterdenkt. Das geht ganz schnell, weil jeder von uns würde sagen, wenn jemand ganz, ganz hohe moralische Ansprüche hat und super viel für Menschenrechte ist, aber sagt, das geht, ich mache es jetzt bewusst plakativ, nur für Weiße und nicht für Schwarze, dann ist alles, alle Menschenrechte, die er den Weißen zuräumt, völlig irrelevant, weil der Typ einfach ein Arschloch ist. So, ist ein Rassist und er hat gar keine Moral. Er ist antimoralisch. Okay? Jemand, der beiden Bevölkerungs-, also der Schwarzen und Weißen nur so ein bisschen zuschreibt, ja, und sonst halt eher so autoritär ist, der hat am Ende eine höhere Moral. Weil er macht's gleich für beide. Und jetzt schau dir mal viele politische Akteure an, was die alles einfordern, ja, für Rechte und für sonst was, aber nur für ganz bestimmte Gruppen. Und einige Gruppen werden davon komplett ausgeschlossen. Aber weil sich die Berichterstattung nur auf diese vielen Gruppen bezieht, können sie sich dann als die moralische Instanz aufspielen. Aber wenn das dann mal bricht und mal das Licht dann auf andere Gruppen kommt, ja, dann wird es ganz schnell klar, dass ich nicht dieselben moralischen Standards für alle gelten lasse. Und wenn ich selektiv moralisch bin, dann bin ich genau das Gegenteil. Ich bin antimoralisch. Und das kotzt mich bei sehr, sehr vielen an.
Das ist ein guter Punkt. Also in diesen Bereichen bin ich da voll dabei. Ich glaube, das ist auch wichtig in einem Rechtsstaat, dass ich dann, ja, ich kann ja nicht vorher mir angucken, okay, der ist so, deswegen, ja, wird er schon wissen, was er macht und der ist so, dann sind wir mal kritischer, sondern ich muss ja objektiv sein. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch gerade so eine Moraldiskussion, die schwierig ist. Wollen wir jetzt nicht das Asylthema ausweiten, aber Moral ist natürlich auch in der Politik gerade mal dann gefährlich, du hast es gerade schön beschrieben, wenn eine Moral, ja, wie soll man das jetzt sagen, wenn man etwas unter Moral verkauft, was erstens schon mal dann auch Ansichtssache ist, also ich sage, okay, wir müssen denen jetzt helfen, wir müssen das und das machen, wir müssen auf der und der Seite stehen, das ist natürlich in gewissen Sachen vielleicht richtig, vielleicht ist es aber auch falsch, vielleicht hat es dann wieder Folgen nach sich, die man gar nicht einkalkuliert und es ist halt eine super schwierige Diskussion, weil ja auch gerne jetzt zum Beispiel bei dieser Flüchtlingsthematik heißt es ja, ja, ich habe das neulich gesehen, da heißt dann, ja, wir Europäer so arrogant sein, wir haben hier die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt, wir sind quasi schuld an dem ganzen Leid und jetzt sagen wir da, nee, wir müssen da strenger sein. Das kann man natürlich so sehen, das ist eine legitime Meinung. Auf der anderen Seite ist dann ja auch immer, das haben jetzt viele Politiker betont, auch auf Merz zum Beispiel, dass ein deutscher Politiker in erster Linie für Deutschland verantwortlich ist und schauen muss, was ist in erster Linie gut und richtig für Deutschland, was gut und richtig für Deutschland ist. Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen, das ist völlig klar, da gibt es auch nicht die eine Wahrheit. Aber es ist natürlich eine legitime Meinung, dass ein Staat, egal welcher auf der Welt, darüber entscheidet, was er macht und was er nicht macht. Und diese Diskussionen sind halt mittlerweile sehr anstrengend, weil du hast recht, es ist wichtig, mal, glaube ich, in der größeren Perspektive mal ein paar Schritte zurückzutreten und mal wirklich zu schauen, was ist eigentlich Moral. Man kann aber die Moral auch nicht immer über alles stellen. Also man, es ist halt eine sehr schwierige Abwägung.
Nein,
aus Pragmatik, aus Moral. Nee, ich weiß, was du meinst. Also, dass man, du hast jetzt gemeint, dass man quasi mit zweierlei Maß misst. Das geht gar nicht. Aber das Problem ist auch, Moral wird halt auch oft missbraucht, um dann die eigene, sag ich mal, Agenda oder Weltanschauung durchzudrücken. Und Das ist natürlich auch ein Problem. Aber es ist immer, natürlich, es sind komplizierte Themen. Also es ist gerade alles nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal scheint.
Nur um das vielleicht nochmal rund zu machen und vielleicht auch einen pragmatischen Tipp zu geben. Leute, wenn jemand euch gegenüber ist, der von sich selbst behauptet, er ist moralisch super weit oben und hier super krass.
Ja, das ist grundsätzlich schon mal sehr verdächtig.
Das ist viel, viel verdächtiger, als wenn ihr vor euch jemanden habt, der moralisch vielleicht jetzt am Anfang, das vielleicht auch von sich selbst sagt, nicht super krass ist, der seine moralischen Ansprüche aber gegenüber allen gleich hat. Das ist mir immer noch ganz wichtig. Weil meistens die von sich behaupten, sie haben die Moral mit Löffeln gefressen, die sind, was das angeht, sehr, sehr selektiv. Und das ist so dieser Tarnumhang, der sehr, sehr gut funktioniert, wo ich aber mittlerweile relativ klar in meiner Haltung bin und sage, das ist super gefährlich. Weil wenn meine moralischen Ansprüche selbst für 99% der Welt gelten, aber für 1% nicht, dann bin ich antimoralisch. Moral ist immer nur dann gültig und Toleranz genauso, wenn es für alle gilt. nur das dazu. Dazu passend Thema Wahlen jetzt. Wir kommen jetzt am Freitag,
ja.
Oder am kommen
Donnerstag,
wir heute noch?
Weiß ich nicht.
Weiß nicht. Donnerstag, Freitag kommen wir raus. Die Wahlen sind jetzt im Osten. Und da, das ist, wisst ihr, ihr wisst, dass ich nicht wähle und dass ich kein Fan der AfD bin. Dennoch, auch da wieder, meine Ansprüche und meine Werteverständnis gelten für alle politischen Parteien, die auf dem Wahlzettel sind. Und was ich jetzt sehe, auch zum Beispiel in der Podcast von Anne Will, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, die hat eine gute, also die ist eine Top-Journalistin, so. Und sie hat auch viele Gäste dabei, die politisch vielleicht die nicht liberal denken, so wie ich. Aber da kriege ich immer ganz guten Stoff. Was mir da aber auffällt, jetzt kurz vor der Wahl, hat sie halt viel mit SPD und vor allem den Grünen Politikern gesprochen. Und das Thema war dann strategisches Wählen. So. Allein das ist natürlich klar, in welche Richtung es gehen soll. Thematik dieser Podcast war, wie kann man verhindern, dass die AfD 33% der Sitze hält in den jeweiligen Parlamenten, um dann eine Sperrminorität zu haben. So wird dann halt quasi Einfluss genommen und versucht dann halt zu gucken, wie der Bürger denn wählen soll, damit das bloß nicht passiert. Und er soll eigentlich gegen seine Überzeugung eine Partei wählen, um das größere Leid in dem Fall zu verhindern. Und ich sehe es ja jetzt schon kommen, wenn es dann auch heißt, oh, das ist eine Schicksalswahl und hier geht es um unsere Demokratie und sonst was. Und wir haben es bei der Europawahl schon gesagt, am Ende ist es so ein befreiendes Gefühl für mich persönlich, auch wenn ich eh nicht wählen kann, weil ich im Süden bin, dass ich weiß, hey, unsere Demokratie, die funktioniert. Bürger können fair, ohne Gewalt, mit Stift und Papier eine Wahl abgeben und damit den regierenden Parteien sagen, wir wollen einen Wechsel. Wie geil ist das? Wie geil ist das?
Man muss ja sagen, unsere Demokratie funktioniert ja gerade gut, weil das, was gemacht wird, offenbar zu einer starken Gegenreaktion führt. Also eigentlich müsste man dann merken.
Aber die Leute gehen nicht auf die Straße mit Fackeln, die machen ein Kreuz. Aber die regierenden Parteien verkaufen es als: Es geht um unsere Demokratie, wie schlimm. Das meine ich mit moralischen Ansprüchen. Nein, es ist toll, dass das passieren kann in einem Land. Wir sollten glücklich sein. Jeder mündige Bürger sollte glücklich sein, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun.
Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Da finde ich, sieht man es auch immer ganz schön. Das passt auch zum Thema Moral ganz gut. Nach diesem Solingen-Attentat haben sich ja die Stimmen überschlagen aus allen Parteien. Und ich finde es immer sehr schön, wenn dann zum Beispiel bei der Tagesschau wird dann ja immer gesammelt, die ganzen Stimmen. Also Merz hat das gesagt, Scholz hat das gesagt, Özdemir hat das gesagt. Und da war eigentlich der Tenor, klar, nach so einer Tat, bei allen relativ ähnlich. Zum Beispiel hat Özdemir gesagt, wörtlich, wir müssen schärfer kontrollieren oder stärker darauf schauen, wer zu uns ins Land kommt. Was ist unter den Kommentaren? Es wird dann nur bei Merz, der im Endeffekt dasselbe in Grün gesagt hat oder in Blau oder in Gelb oder wie auch immer, da heißt es, oh, hier Nazi-Sprech und Rassismus. Das Komische ist, wenn Özdemir das sagt, dann wird er dafür nicht kritisiert. Wenn Merz das sagt, dann schon. Also das finde ich schon auch amüsant. Das ist ja auch genau dasselbe. Also zwei Menschen sagen im Endeffekt mehr oder weniger dasselbe. Der eine wird kritisiert, der andere nicht. Wie kann das sein? Also wenn man jetzt das von außen betrachtet.
Du weißt, woran es liegt.
Ja, aber wenn man das jetzt einfach neutral betrachtet, dann ist es eigentlich Irrsinn.
Ja, komplett. Komplett. Das hatten wir auch vorher schon. Um Inhalte geht es ja lang nicht mehr. Es geht halt um die Gesichter dahinter.
Ja, Gesichter oder eher die Couleur, würde ich jetzt sagen. Aber
ja, es ist
Das ist halt wirklich, das finde ich schon beängstigend.
Ohnehin zu dem Thema, wir hatten da auch auf der Zugfahrt kurz drüber gesprochen. Ich meine jetzt nach Solingen, gehen wir mal davon aus, dass jetzt sich wirklich radikal was verändert an der Politik. Oder die Politiker jetzt mal nach Schweden oder nach Dänemark schauen, die dieselben Probleme hatten oder haben, aber ganz, ganz anders damit umgegangen sind. Ich sage das ja immer wieder, Leute, die Vorzeigedemokratien aus Skandinavien, ja auch die Vorzeigemoralisten für uns, auch für viele hier im Land, ja, da ist alles so toll. Schaut euch mal an, was die für eine Asylpolitik.
Schweden hat mehr Auswanderung jetzt als Einwanderung und die niedrigsten Asylzahlen seit 1997. Also ich frage mich dann, jeder, der jetzt sich zum Beispiel bei Merz aufregt, warum ist der nicht in Schweden und demonstriert dort?
So, ja.
Für Menschenrechte. Wäre auch gar nicht so weit.
Nee, Könnt ihr hin mit Segelboot. Ja, und sagen wir mal, die Politik würde das jetzt einführen, jetzt. Natürlich wäre das Ergebnis positiv, glaube ich, für unsere Gesellschaft, wenn das so passieren würde. Aber irgendwie fühle ich mich dann trotzdem ein bisschen verarscht. Weil muss es so eine Abschlachtung von Menschen geben, dass ich dann jetzt doch auf einmal wach werde? Also wie viel Integrität, wie viel Überzeugung steckt dann jetzt hinter dem Wechsel? Und wie viel Überzeugung stand hinter der alten Politik? Wenn jetzt ein Attentat...
Ja, ich fühle mich da auch verarscht, weil das Schlimme ist ja, ich kann diesen Spruch auch nicht mehr hören, was muss noch alles passieren, weil man muss jetzt trotz dieser schrecklichen Sache die Kirche im Dorf lassen. Es ist jetzt nicht so, als wenn man jetzt sagt, das Land ist außer Kontrolle, das würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, bedenkliche Entwicklungen. Das braucht man auch nicht schön reden.
Es fühlt sich so an in den Momenten kurz. Aber es ist ja unter Kontrolle.
Ja, genau. Und da sieht man ja auch mal wieder diese Überemotionalisierung, ja, dass man irgendwie merkt, okay, dann geht's auf einmal irgendwie, dann geht's vor allem sehr, sehr schnell. Und da fühlt man sich mal verarscht, weil es heißt jahrelang, ja, also völlig übertrieben. Dann heißt es auch immer, es ist auch gar nicht möglich. Mhm. Es wird dann immer so als, ach, wie kann man so blöd sein? Und da gibt ja das Gesetz und es gibt das Gesetz und das, alles gar nicht möglich. Komischerweise über Nacht ist dann auf einmal sehr, sehr vieles möglich oder erscheint sehr, sehr vieles möglich, was vorher unmöglich war. Und das finde ich schon immer ein bisschen, also, dass man reagiert, ist ja okay, aber es ist dann auch aus so einer kompletten Emotionalität heraus. Und dann muss ich ja sagen, ist die Politik quasi erst fähig, über ihre Politik nachzudenken, wenn es eine Emotionalisierung gibt. Und davor ist sie im Schlafwagen unterwegs und kann anscheinend nicht objektiv Probleme beurteilen. Also da muss ich ja jetzt sagen, die Sachen, was jetzt da passiert ist, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist ja jetzt komplett, das hat ja noch nie irgendjemand angesprochen, das Thema. Also war man davor nicht ansatzweise in der Lage, die Lage zu beurteilen, wenn man jetzt eine Kehrtwende macht? Also entweder war man zu blöd, zu unfähig, oder hat man einfach den hier gemacht und gesagt, ja, okay, also es ist doch lächerlich.
Jetzt kommt der Witz an der Sache. Jetzt kann sich die AfD und das BSW hinstellen und sagen, wir waren die Einzigen, die das vorher schon gesagt haben. Und weißt du was? Es stimmt.
Ja, so. Du machst dich natürlich in jeglicher Hinsicht zum Affen.
So, die Parteien, die beiden Parteien, ernstzunehmenden Parteien, die Asylpolitik, die die Regierung jetzt machen will oder jetzt anstrebt oder die auch schon in Schweden gang und gäbe ist, war die AfD und das BSW. Das müssen wir so sagen, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. So.
Gut, die CDU ist jetzt auch, seit sie komischerweise nicht mehr in der Verantwortung ist, ist sie da auch natürlich rhetorisch zumindest anders unterwegs. Aber
die CDU hat keine Glaubwürdigkeit.
Ja.
Aufgrund natürlich 2015 war die CDU Regierungspartei. So, deswegen hat die CDU ja keine Glaubwürdigkeit in dieser ganzen Thematik. Beim Bürger, was ja auch absolut nachvollziehbar ist. So, die einzigen beiden Parteien, die es vorher genauso gesagt haben und dafür hart kritisiert wurden, Sarah Wagenknecht, AfD. Jetzt passiert so etwas und die politische Elite schwenkt über auf selbige Aussagen wie die anderen beiden Parteien und geben ihr damit recht. Und der Bürger fühlt sich bestätigt in dem, was er ja schon immer wusste, ja, die beiden machen Politik für mich und die anderen nicht. Und dass das immer noch, dass das die Parteien, etablierten Parteien immer noch nicht verstehen, ist für mich ein riesen, riesen Rätsel. Ich verstehe nicht, wie das passieren kann.
Ja, es ist halt bedenklich. Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, mit was hat's angefangen? Das war ja schon lange vorher. Sarrazin, war das 2010? Ich war auf jeden Fall deutlich, ja, es ist schon lange her. Und damals, das war ja ein Riesenaufschrei. Ich muss auch ehrlich sagen, er hat da auch Sachen in seine Bücher geschrieben, die halte ich nach wie vor für absoluten Mist. Trotzdem hatte er früh das Gespür dafür, was vielleicht mal so ein Thema werden könnte. Und das Problem ist natürlich immer, ich kann ja zu 100% gegen etwas sein und sowas kritisch sehen. Trotzdem ist es immer schwierig, wenn ich sage, und das erleben wir jetzt ja seit über 10 Jahren, man stellt jemanden in die Ecke und es darf halt einfach nicht sein, es ist unbequem. Und diese Entwicklung sehen wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre und jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir da ein Monster geschaffen, das wird schwer bis unmöglich, das wieder einzufangen. Und ich sehe da auch Ja gut, es gibt einen ganz einfachen Ausweg. Das klingt immer blöd. Gute, pragmatische Politik zu machen, das ist der Ausweg. Und das kann jede Partei. Ich verstehe auch immer diese, da muss man auch mal sagen, das kotzt mich auch an, diese ganzen AfD-Leute, die immer, oh, hier, die Altparteien, die Kartellparteien, so. Das ist genauso, das ist unmöglich. Nein, was ist daran so schwer? Also die Sachen liegen eigentlich alle auf dem Tisch. Andere Länder machen es vor. Das ist ja auch bei Staatsfonds investieren, bei allem, bei Rente und Co. Es gibt so viele Lösungen auf dem Tisch, die jede Partei umsetzen könnte. Und dann sagen so, oh, das geht nicht. Ja, natürlich geht's. Immer diese Ausreden, so, das geht angeblich nicht, das geht angeblich, das ist alternativlos, das ist unmöglich, das nervt mich wirklich von allen Seiten, nervt mich das bis unter übers Dach.
Wir sind Weltmeister da drin, uns hinter Paragraphen zu verstecken. Da sind wir
Spitzenklasse. Ja, und immer dieses
Das ist bei uns
einfach mal schauen, was muss gemacht werden, und das macht man.
Wir sind verantwortungsscheu und tragen unsere Verantwortung gerne einem System oder Paragraphen über. Und dann heißt es, ich bin dafür nicht zuständig. Es geht nicht. Und besonders lustig wird es natürlich, wenn das führende Politiker sagen, die ja dafür, deren Job es ist, ein System zu schaffen, in dem etwas möglich ist. Also sie sind ja die Einzigen, die etwas ändern können. Das ist der Treppenwitz an der ganzen Sache. Aber ja, Leute, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als würden wir Wahlkampf für irgendwen machen, weil das will ich echt gar nicht.
Gar nicht.
Aber also. Einfach mal so die Quintessenz, das war mir jetzt wichtig, rüberzubringen. Bei diesen moralischen Ansprüchen, wenn für alle. So. Und die Demokratie sollte auch ergebnisoffen für alle Parteien sein, die auf dem Wahlzettel sind. Das ist ein Unterpunkt dessen. Und ich glaube, die Woche hat mit dem Durov, mit Telegram und mit Mark Zuckerberg hat bei mir viel ausgelöst. Und das Einzige, was ich noch nicht verstehe, ist, was die Intention oder ob es überhaupt eine Intention bei Mark Zuckerberg gibt, weil er weiß, was das bedeutet, wenn er das macht. Das ist natürlich.
Ja, aber da wäre ich jetzt auch schon wieder vorsichtig. Weißt du, man muss auch mal aufpassen, was ist die Intention? Nein, also
ich habe ja gesagt, vielleicht gibt es keine.
Ja, genau. Aber das ist immer der erste Gedanke, den hatte ich ja auch sofort und den haben viele und dann wird in der Presse, dass einem, und du hast es gerade schön gesagt, so, wir wollen keinen Wahlkampf machen, nein, überhaupt nicht. Wir reden einfach ehrlich und offen darüber, was uns bewegt, was wir denken und haben auch unsere blinden Flecken natürlich so wie jeder, aber wir versuchen halt möglichst mal das aus allen Perspektiven zu beleuchten oder halbwegs objektiv zu sein, obwohl wir natürlich auch nicht objektiv sind, weil wir natürlich auch eine gewisse Meinung haben. Aber du hast gerade gesagt, da wird bei uns auch der ein oder andere was reininterpretieren, was wir nicht wollen, was man nicht vermeiden kann. Und bei Zuckerberg ist es auch so, dass ist natürlich auch immer so ein Problem, weil viele Leute sich dann natürlich auch denken, ja, ich sage jetzt lieber nix, weil das wird mir dann wieder so und so ausgelegt und dann heißt ja, der macht jetzt für die Wahlkampf oder der ist, der kriegst immer so ein Etikett angeheftet. Und das ist halt auch mittlerweile ein Riesenproblem und das vergiftet halt auch das Ganze. Aber du hast recht, aber das ist mittlerweile auch immer die erste Frage, so, was will er damit bezwecken? Ja, das ist auch so eine, das ist auch, passt gut zum Anfang, was hast du gesagt, nicht Verrohung, sondern dieses, man ist empfindlicher, man geheimnisst auch schnell irgendwie heutzutage immer irgendwas rein. Ja, früher hat man einfach gesagt, ja, okay, der redet irgendwie einen Scheiß oder weiß ich nicht, aber heute ist immer so, oh, was ist da so, was steckt da dahinter so? Oh, was?
Um vielleicht den Abschluss zu machen, ich gucke gerade, ja, schon wieder, weil du hattest einen super wichtigen Punkt angesprochen, den wir gar nicht vertiefen konnten, der echt spannend ist, das Thema, inwieweit ist ein Facebook, ein X, ein Telegram, ein Google für die Inhalte verantwortlich, die dort geteilt sind? Die Verantwortung liegt vielleicht darin, jedem eine Stimme geben zu können. Völlig unabhängig davon, welcher politischer Couleur er ist. Natürlich, außer jetzt, er ist komplett geisteskrank. So. Vielleicht ist das die Verantwortung, vielleicht ist das die größere Verantwortung, als auf Qualität zu achten. Natürlich, in einer idealen Welt kann Facebook zeitgleich gewährleisten, dass jeder Mensch seine Meinung äußern kann, ohne zensiert zu werden und kann zeitgleich dafür sorgen, dass sämtlicher, wirklich jetzt kompletter Irrsinn und gewaltverherrlichen Dinge ausgefiltert werden. Das ist die Idealvorstellung, die ja viele haben und die auch den Anspruch, den viele Politiker an diese Plattform haben. Das ist aktuell utopisch. Vielleicht kommen wir dahin, dass das die AI kann. Ein Beispiel.
Ja, das ist die Frage, ob das halt möglich ist überhaupt.
Ein Beispiel dazu, ich unterstütze eine, das klingt jetzt komplett dumm, aber das mache ich schon seit Jahren. Ich unterstütze im Marketing eine Messerfirma. Die machen vorwiegend Steakmesser, Sommeliermesser, wirklich super hochwertige Messer. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil keine Werbung. Eine tolle Firma, du kennst die.
Ja,
also hochwertige Steakmesser fängen bei Handarbeit, ganz, ganz toll. So, ich liebe die Produkte. Und ich unterstütze die so im digitalen Marketing. Und wir sind auch auf Google natürlich. Google Ads ist super wichtig für solche Firmen. Und wir sind bei Google hart eingeschränkt. Wir können kaum Werbung machen mit der Begründung, dann kommt das immer, ja, sie machen ja, sie bewerben Waffen. Und Konkurrenten von uns, die dieselben Messer machen, die werden nicht gesperrt. Einzelhändler, die unsere Messer haben, unsere Messer, und das in deren Onlineshop haben, sind teilweise auch befugt, Werbung zu machen. Die machen Werbung für unsere Produkte.
Warum?
Das frage ich mich schon sehr, sehr lange, weil die Begründung ist dann immer bei Google, ja, wegen Bewerbung von Stichwaffen etc. Ich hatte meterlange E-Mail-Diskussionen mit Google-Mitarbeitern. Ich hatte Telefonate, stundenlang insgesamt Telefonate mit Google. Und weißt du, was die Quintessenz ist? Die sagen, ja, wir haben ein Algorithmussystem basierend und wenn das die Bilder sieht und die Texte sieht und dann sind da so Sachen wie Messer, dann crawlt der die eure Website, euren Webshop und dann ist er erstmal gefleckt, ist raus. Dann, wenn man dann Einspruch einlegt, kommen wir und sie können den Fall erklären, okay? Und dann schalten wir das auch eigentlich frei, weil das macht, mir wurde immer recht gegeben. Immer. Ja, sie haben recht. Ja, stimmt. Das ist für Tomaten und nicht für Köpfe. So. Aber dann kommt irgendwann, wenn man dann eine Sache ändert bei der Ad, kommt dann sofort wieder der Algorithmus und ist raus. Und irgendwann hat mir dann einer von denen gesagt, pass auf, eure Website ist das Problem, weil das ist zu viel, geht's da um Messer. Sag ich, wir verkaufen Messer. Was soll ich machen?
Muss Tomaten darauf machen.
So, wir verkaufen Tafelmesser und Gabeln. So. Ja, das ist jetzt echt ein Thema und das ist dann eskaliert bei Google Deutschland. Der war super nett und der hat irgendwann gesagt, du hast recht. Alle sagen das im Team. Es stimmt. Aber unser System ist so. Ich kann es nicht ändern.
Ja, aber das ist ja wirklich idiotisch. Also wenn sich schon ein Mensch damit befasst, weißt du, dass du nicht mal dann, dass das natürlich nicht alles überprüft werden kann, aber wenn schon überprüft wird, das ist halt wirklich affig.
Es ist eine legit Firma, tolle Produkte, nix mit Gewalt, Leute, nix, gar nix. Einfach Steak schneiden, Auberginen schneiden.
Ja, das heißt, Gewalt ist ja kein Messer da, um jetzt irgendwie Leute abzuschneiden.
So. Also. Ja, es gibt auch Löffel, so. Alles gut. Die wissen das. Google sagt, jeder Mitarbeiter sagt, ja, du hast recht. Das Team sagt, ja, du hast recht. Unser System filtert's raus. Deswegen kann ich nichts für dich tun. Und das ist eine so banale Sache, weil mit normalem Menschenverstand könnte Google einfach sagen, ja, diese Firma ist legit, ihr seid frei, macht's.
Ja, das ist einfach, so. Du kannst ja auch sowas kontrollieren und dann kriegst du quasi einen grünen Haken und dann ist so. Das halt durch.
So, deshalb weiß ich, allein von diesem Beispiel, jetzt den Anspruch an diesen Plattformen zu haben, die können halt gezielte Fake News, die wie echt aussehen, etc., die automatisiert rausfiltern. Leute, forget it. Die können nicht mal ein Küchenmesser von einem ich hack dir den Kopf ab Messer unterscheiden. Nicht mal das können die.
So. Ja, ich hab's ja vorher beschrieben bei Instagram, es war ein absolut so ein ich muss glatt mal, ich bring das beim nächsten Mal mit und zeig das mal, also das ist war also da ging's um das war dieses Steuervideo quasi ja. Steuervergleich deutsche hier vom Kanton Zug. Das war ein bisschen plakativ dargestellt, natürlich ein bisschen vereinfacht, aber Kanton Zug versus quasi Deutschland, also nie Steuern senken versus Steuern oder Lust auf Steuern erhöhen. Der war überhaupt nicht, und es wurde ja danach auch freigegeben, da war wirklich nichts drin. So. Da war auch kein, weißt du, auch kein ordinäres Wort oder so, ja. wo man sagt, das ist vulgäre Ausdrucksweise oder irgendwas, nichts.
Und jetzt geht man zu Zuckerberg und sagt, ja, du musst aber sicherstellen, dass so und so. Natürlich sagt der Leute, ich muss in erster Linie sicherstellen, oder so wäre meine Argumentation, dass alle fair die Plattform nutzen können. Und alle die Chance haben, eine Reichweite sich aufzubauen. Finde ich auch. Finde ich, ist auch höher gesetzt als das andere. Finde ich. Ich bin liberal, für mich ist die Freiheit wichtiger als die Sicherheit. So, das ist aber meine Einstellung. Wenn jetzt jemand sagt, für mich ist der Informationsgehalt und die Sicherheit der Nutzer wichtiger als die Freiheit, verstehe ich das. Ja, das ist eine andere Ansicht der Sache. Aber die Plattformen sind nicht so weit, das zu leisten, aber sie sind so groß und so wichtig für die Gesellschaft geworden, dass wir sie nicht abstellen können. Und da finde ich dann den Pavel Durov super nochmal inspirierend, dass er sagt, hey, ich teile mit niemandem was. Mir ist das fast egal. So, ich mach mein Ding, es wird nichts, keine Daten gehen raus. Und es gab doch Fälle, wo Journalisten haben ja das Recht, ihre Quellen geheim zu halten. Ja. Und es gab ja Fälle, wo Journalisten mit Terroristen gesprochen haben, die dann auch gesagt haben, hey, wir teilen das nicht. Wir teilen diese Quelle nicht, weil wir dem das zugesagt haben und weil das wichtig ist. Und ich finde, diese Plattformen sollten in dem Sinne, das klingt so richtig blöd, wenn ich das sage, weil die so mächtig sind, aber die sollten geschützt werden. Und die Leute, die die Inhalte aber verbreiten, die sollten viel, viel mehr zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Mist verbreiten.
Was natürlich wieder eine andere Diskussion ist, jetzt sind wir ja immer bei den Plattformen, es gibt ja schon lange diese Forderungen und ich weiß auch, also ich habe da keine klare Meinung dazu, Thema Klarnamen. Also es wäre ja ganz einfach, wenn ich quasi registriert sein muss, dann ist ja die Plattform fein raus, weil dann, wenn einer Mist verbreitet, dann kriegen das ja auch andere Leute mit und dann kann ich das theoretisch melden oder wie auch immer und dann muss sich jemand dafür verantworten. Das Problem ist ja auch an sich, also du hast ja recht, das Problem ist ja nie die Plattform, sondern das Problem ist ja immer der den Mist reinstellt und doppelt schwierig wird es natürlich, wenn ich das anonym machen kann. Das ist natürlich schon, also da muss man sich natürlich schon mal fragen, gerade auch, was ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass jemand das anonym machen kann, sondern es gibt ja auch wirklich Bots. Also ich kann ja diese Plattform relativ einfach komplett übernehmen.
Ja.
Also das ist ja auch noch ein Aspekt. Nicht nur, dass ich die Anonymität habe von irgendeinem Deppen, der sagt, oh, ich mache jetzt irgendeinen Scheiß, sondern ich kann ja wirklich gezielt Einfluss nehmen auf, ob das Wahlen sind, ob das gewisse Ereignisse sind. Und das ist ja schon auch was Bedenkliches. Also da muss man sich ja auch fragen, ist das sinnvoll, dass Meinungen von irgendwelchen grauen Massen gesteuert werden, die nicht mehr existieren. Also das spricht aus meiner Sicht schon für eine, vielleicht müsste man es so machen, man könnte ja eine Anonymität haben, aber trotzdem muss ich, wenn ich ein Konto eröffnen will, bei Facebook, bei was auch immer, bei Telegram ist es jetzt was anderes, weil das ist jetzt nur so, ja gut, wobei da gibt es auch Gruppen, wo ich rein kann, die öffentlich sind. Aber das ist, bei Telegram sind die Leute ja meistens sogar wie der Wendler oder so, die sind ja meistens sogar echt. Also, dass ich quasi hinterlegen müsste, dass Facebook weiß, ich bin gesichert eine echte Person und dann kann ich ja immer noch anonym sein, theoretisch. Aber ich stelle halt sicher, dass da nicht irgendwelche, ja, völlig wirren Sachen sind. Aber es sind sehr komplizierte Diskussionen.
Nee, ich finde, finde ich an sich eine smarte Idee. Die Frage ist, ob es zu spät ist. Weil du müsstest ja alle, die jetzt schon drin sind in den ganzen Plattformen, müsstest du jetzt sagen, ihr müsst eine Face-Ident machen oder Perso-Ident?
Ja gut, ich kann ja sagen, es gibt ein Jahr Zeit und jeder, der aktiv ist, der kann sich ja quasi mit seinem Bestehenden verifizieren und alle anderen werden halt nach einem Jahr gelöscht.
Ich meine, das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, aber ich meine,
Elon Musk geht auch gegen Bots vor und so, das ist ja auch, ich meine,
die Plattformen sind mittlerweile so wichtig geworden, dass das vielleicht richtig wäre. Und nochmal, ich finde, eine Beleidigung im Internet ist nicht weniger schlimm als eine Beleidigung im echten Leben. Und wenn einer meint, ja, er kann sich nicht benehmen, dann sollte er genauso zur Rechenschaft gezogen werden, egal ob er hinter der Tastatur sitzt oder es mir ins Gesicht sagt.
Was zum Beispiel auch noch so ein Problem ist, was mir gerade einfällt, war auch vor zwei Tagen erst, das gibt's ja von allen Influencern, bekannten Leuten, die unterwegs sind im Internet, Fake-Werbung, ganz schlimm, also vor kurzem war es, ich habe von Finanzfluss, von Thomas, habe ich das super oft gesehen, offensichtlich Fake-Anzeigen, von mir jetzt auch schon öfters, da steht dann irgend so Frankfurter Wertpapierbörse, irgendwas und dann mein Gesicht, alles komplett, man merkt das, das ist, glaube ich, von der KI einfach random, da werden Bilder, Sachen, Content-Bausteine von ganz anderen Leuten, wird einfach zusammengenagelt, das ist auch so ein Punkt. Also es ist ja auch teilweise übelster Betrug und du kannst gar nicht dagegen vorgehen, weil dann fragen mich Leute, ja, mach mal was gegen die Bots, ja, dann melde ich einen, dann sind schon wieder 10 neue da. also ich kann ja nicht verhindern, dass jemand das erstellt. Das kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Ich kann nur verhindern, dass die, die da sind, weniger werden, aber das kann ich, weniger wert wird's nicht, weil es kommen ja auf einen, der verschwindet, kommen ja gefühlt schon wieder 5 oder 10 neue. Also das sind schon irre Auswüchse. Und wer ist der Depp am Ende? Das sind die, die dann die Gesichter widerrechtlich geklaut werden und irgendwelche Leute dann abgezogen werden und die denken dann vielleicht in 5 Jahren noch, ah, der Lochner, die Drecksau. Und am Ende kriege ich dann noch eine Anzeige oder was weiß ich, weil die, weil der denkt, ah, hier, das. Und also das ist schon teilweise echt wild, was da passiert.
Belassen wir es dabei.
Das machen wir.
Jede Anzeige gegen Mario Lochner ist eine richtige Anzeige. Und ich werde euch so hart abmahnen für jede Beleidigung.
Sehr schön. Gut, wir werden uns so ein bisschen gegenseitig verprügeln vor der Tür, da ein bisschen Dampf abzulassen und wir sehen uns dann kommende Woche wieder. Danke euch fürs Zuschauen, wir sind's raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.